Das Jahr 2024 hat mich nicht nur als Copywriting-Trainer und Autor enorm wachsen lassen, sondern auch als Mensch und als Persönlichkeit. In dieser Folge teile ich meine 5 größten Lernerfahrungen mit dir, von der Perfektion durch Intuition über die Kraft des Loslassens bis hin zu der Erkenntnis, dass Risiko der sicherste Weg zum Wachstum ist. Das Jahr verging mal wieder wie im Flug und ich liebe das, so das Jahr Revue passieren zu lassen. Also einfach mal so zu schauen, was waren denn die Highlights. So Monat für Monat mache ich das gerne, dass ich meinen Kalender öffne und gucke, was hatte ich denn da für Termine? Was waren da für Schwerpunkte? Was waren so meine Highlights? Was habe ich damals gedacht? Ne? Und was ist dann auch letzten Endes wirklich passiert? Diese Selbstreflexion ist einfach super wertvoll, um halt auch Lernerfahrungen aus dem Jahr mitzunehmen. Wenn ich das nicht tue, also dieses bewusste Reflektieren, dann habe ich vielleicht auf unbewusster Ebene gelernt, doch der Effekt ist viel, viel stärker, wenn ich halt so einen Jahresrückblick mache. Und ich habe festgestellt, dass dieses Jahr sehr viele tolle Dinge passiert sind und ich will meine 5 Highlights mit dir teilen, also meine Top 5 Lernerfahrungen. Und damit auch herzlich willkommen hier in deinem Podcast für verkaufsstarke Texte. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Juri Kaifens, ich bin Autor und Trainer für modernes Copywriting. Das heißt, ich unterstütze Selbstständige, Marketingbegeisterte und auch Quereinsteiger dabei, ja die Magie der Worte kennenzulernen, mit ihren Worten noch besser zu überzeugen, mehr zu verkaufen und das Ganze mit einer Prise Pep, Punch und Persönlichkeit. So, lass uns jetzt einsteigen in den ersten Punkt, der mit einem schönen Reim beginnt. Meine erste Lernerfahrung: Perfektion folgt der Intuition. Ich spreche da sehr gerne offen drüber, dass ich früher der absolute Kontrolletti war. Alles musste ich planen, alles musste ich organisieren und 10-fach durchdenken, bevor ich überhaupt einen ersten Schritt gewagt habe. Heute weiß ich, Perfektion entsteht, wenn wir uns auf den Prozess einlassen und Fehler, die dabei durchaus passieren können, als Wegweiser akzeptieren. Denn, das darf ich halt auch hier ganz klar bekennen, ich bin Perfektionist. Das heißt, ich habe ganz, ganz großen Spaß dabei, Dinge so brillant, so gut zu machen, dass sie halt einfach total begeistern und überzeugen und halt auch die Erwartungen der Menschen übertreffen. Und so ist es bei mir beim Texten, bei meinen konkreten Texten und halt auch bei meinem Copywriting-Kurs. Beim Texten ist es ja sowieso so, das bestätigen dir alle großartigen Autoren, der erste Entwurf, sei es ein Text, ein Konzept, ein Projekt, ist niemals perfekt und das ist auch gut so. Denn Fehler sind wie eine Kompassnadel, wie ein Kompass, der uns auf unserem Kurs hält. Ohne sie würden wir vielleicht nie unsere wahre Richtung finden. Wenn wir die ganze Zeit so im Kopf bleiben, mutmaßen, so in der Glaskugel lesen und halluzinieren, was könnte eventuell passieren, wenn ich das und das machen würde. Und natürlich, unser Gehirn findet immer irgendwo einen Widerstand, irgendwo ein Problem. Doch die meisten Probleme, die sind nur in unserem Kopf und werden da draußen niemals stattfinden. Stell dir einfach vor, du würdest einen Kuchen backen. Du möchtest den perfekten Kuchen backen, aber du willst niemals probieren, ob er schmeckt. Und ohne diese kleinen Fehlversuche, ohne zwischendurch mal zu testen und zu merken, ah, der ist doch nicht so dolle, wüsstest du ja nie, welches Rezept wirklich deins ist und wo du noch optimieren könntest. Das heißt, es macht durchaus Sinn, zwischendurch mal beim Optimieren innezuhalten und mal einfach zu probieren, beziehungsweise die Zielgruppe testen zu lassen, einfach einen Text mal zu veröffentlichen, sei es in Social Media oder wenn wir ein Produkt veröffentlichen, einfach mal einen ersten inneren Kreis, die Beta-Version testen lassen, damit wir nicht mit der Glaskugel optimieren, sondern wirklich am lebendigen Objekt. Und das war für mich 2024 auch wieder eine große Herausforderung. Ich erzähle dir das natürlich hier, um es gleichzeitig mir nochmal zu erzählen. Also hier unter Bewusstsein von Juri. Hör genau zu, denn du bist gemeint. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel meinen Copywriting Club, meine Mastermind, ganz am Anfang hieß das Ding Copywriting Genius Club, den habe ich auf den Weg gebracht. Ist ein Aufbauprogramm für meinen Absolventenkreis. Das heißt, wenn du bei mir mein Copywriting-Programm durchlaufen hast, kannst du da rein und weiterhin eine Betreuung genießen in so einem monatlichen Abo, wo ich dich dann noch bei deiner weiteren Entwicklung begleite, so lang wie du möchtest. Also ich bin dabei und halt auch eine Gruppe feiner Textgenies, also alles Absolventinnen und Absolventen aus meinem Programm. Das ist die Einstiegsvoraussetzung, einfach um das Niveau sehr, sehr hoch zu halten und ja, auf einem coolen Level gemeinsam dann an Herausforderungen arbeiten zu können. Und das habe ich auch anfangs in der Beta-Version gestartet, nachdem ich ein halbes Jahr daran rumgedacht habe, was könnte ich da wohl alles mit reinbringen. Letzten Endes habe ich gemerkt, ey, ich will da viel zu viel. Ich will da viel zu viel an Inhalten mit reinpacken, denn den meisten Menschen geht es um Umsetzungsbegleitung. Die freuen sich einfach, wenn sie einen permanenten Draht zu mir haben. Also ich gucke da jeden Tag rein, beantworte Fragen, gebe einmal pro Woche einen Zoom-Call, bringe immer wieder so kleine Copy-Kekse rein. Ich nenne das so einen Copywriting-Impuls jede Woche. Also habe den Input sehr, sehr stark runtergefahren, um, das ist das Ziel meiner Mastermind, den Output der Menschen zu beschleunigen, zu verstärken. Und das war zum Beispiel etwas, das habe ich vorher in meinem Kopf nicht direkt so klar gesehen. Und in dem Moment, wo ich dann rausgegangen bin mit der unperfekten Variante, mit der Beta-Version, habe ich super viel von meiner Zielgruppe gelernt und dadurch ist der Copy Club jetzt mittlerweile richtig, richtig gut geworden. Also richtig brillant, ein wunderbarer Kreis, wo ich mir vorstellen kann, das noch Jahre so fortzusetzen. Und ähnlich ist es halt auch mit meinem Copywriting-Programm. Ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Statt auf die perfekte Version zu warten, habe ich den über die letzten Jahre auf Basis des Feedbacks der Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder stückweise verbessert. Immer mit der Qualitätsbesessenheit eines Perfektionisten, aber, das ist mir ganz wichtig, ohne mich dabei blockieren zu lassen. Also ich sage ganz bewusst, Perfektionismus ist eine richtig, richtig gute Sache. Also wenn du nach Perfektion strebst, immer wieder weitermachst, ne, dich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden gibst und da weitermachst, wo andere ja, sich ausruhen, ne, sich bequem machen. Und das führt halt einfach zu einer ganz besonderen Qualität, die heute in unserer lauten Zeit und mit übersättigten Märkten einfach wichtiger ist denn je. Also Qualität ist das beste Alleinstellungsmerkmal überhaupt. Und was meine ich jetzt genau mit diesem Reim, ne, Perfektion folgt der Intuition. Also ich glaube, dass es die Perfektion an sich gar nicht geben kann. Es gibt nur ein Streben nach Perfektion. Und da kommst du einfach hin, wenn du dich von deinem Gefühl leiten lässt. So ist das bei meinen Programmen. Ich gebe erstmal auf den Weg, was ich für gut, richtig und wertvoll halte und teste dann diesen Input als Hypothese mit meiner Zielgruppe. Ähnlich ist es auch beim Texten. Da gehe ich auch immer intuitiver vor. Zum Beispiel bei meinem Newsletter, bei meinem Leckerletter habe ich so eine Idee, ein Statement, das mir manchmal im Kopf herumschwirrt und dann beginne ich da auf Gedankensafari zu gehen und drauf loszuschreiben. Bleibe sehr, sehr eng bei diesem Thema, um nicht zu weit davon abzukommen und auf diesem Weg, ne, auf diesem sehr planlosen Schreiben, wenn ich halt einfach loslasse, dann entstehen noch die schönsten Dinge. Da komme ich auf die schönsten Ideen und halt auch bei meinem Programm, ne, wenn ich da halt einfach die Kontrolle loslasse und halt auch die Menschen mitentwickeln lasse, wenn ich das zulasse, dann entstehen halt einfach die perfektesten Ergebnisse, die ich mir toller gar nicht hätte vorstellen können. Ja, weißt du, früher bin ich dann so rangegangen und dachte mir, ich muss bloß jedes kleine Fehlerchen ausmerzen. Es wird erst dann perfekt, wenn ich alles doppelt und dreifach überprüfe und halt sicher gehe, dass nirgendwo irgendwo mehr ein Makel ist. Doch letzten Endes sind es diese kleinen Makel, die Perfektion ausmachen. Also perfekt werden die Ergebnisse nicht, wenn sie fehlerlos sind, sondern es sind die kleinen Fehlerchen, die das Ergebnis perfekt machen. Manchmal bilden die kleinen Fehlerchen das größte Sprungbrett überhaupt zu einem nächsten Entwicklungsschritt und manchmal sind die kleinen Makel ja das, was eine Sache ganz besonders macht. Ob das jetzt auch in der Kunst, kennst du das vielleicht da auch? Ich erinnere mich gerade an meine Bandzeiten früher. Ich war ja früher Songwriter und Drummer in einer Band. Und da habe ich halt auch gemerkt, manchmal haben mich die kleinen Verspieler, haben mich auf ganz neue Ideen gebracht. Waren dann plötzlich Sprungbrett, irgendwie ein Durchbruch zu einer ganz neuen Version eines Songs. Und das inspiriert mich gerade sehr, dass ich halt die Perfektion dadurch erziele, dass ich halt nicht versuche, perfekt zu sein. Und das gibt mir gerade eine ganz neue Lockerheit, Gelassenheit, Fröhlichkeit in meiner Arbeit. Das mein erster Punkt. Also die Essenz hier, wenn du willst, dass etwas richtig, richtig gut wird, dann nimm es nicht zu ernst. Nimm es auf die leichte Schulter und bleib trotzdem dran mit einer heiteren Gelassenheit. Punkt Nummer 2. Je weniger Risiko du eingehst, desto gefährlicher wird es. Vor einigen Jahren saß ich mal mit einem sehr guten Freund beim Abendessen und er fragte mich, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Das ist doch so eine extrem riskante Welt, meint er, ne? So auf eigenen Füßen stehen. Und dann habe ich kurz innegehalten und etwas gesagt, was ihn sehr verstört hat. Und wir sind ja gerade hier in der Welt der Paradoxien. Ich habe ihm damals gesagt, du, lieber Andreas, so hieß er, ich finde es riskanter, in einem Job zu bleiben, der mich nicht so 100% erfüllt, ne, halt auch mit Blick auf meine mentale Gesundheit und so. Und auf der anderen Seite, ich finde es riskant, in einem Job zu bleiben, wo ich mich nicht so entwickle, wie ich es mir gerne vorstelle. Weil ich bin halt ein Fortbildungsjunkie. Na, du weißt ja, einer meiner zentralen Werte ist Wachstum. Ich liebe es, wie eine Pflanze, jedes Jahr weit über mich hinaus zu wachsen. Und dafür brauche ich jede Menge Entwicklung. Spielraum. Ich brauche natürlich meine Fortbildung, meine Bücher, die ich lese und halt auch neue Erfahrungen, neue Dinge, die ich ausprobieren kann, auch mal Fehler machen kann, nur damit ich mich aufraffen kann und halt danach schlauer bin, als ich vorher war. All das brauche ich und ein Job, das ist jetzt das Verrückte, mit zu viel Sicherheit, der nimmt mir, beraubt mich quasi dieser Lernerfahrungen. Deswegen sage ich mir, die Selbstständigkeit ist für mich viel, viel sicherer, weil sie mich fordert und fördert. Ich wachse immer wieder über mich hinaus. Ich lerne jedes Jahr dazu und bleibe deswegen halt auch super, super wertvoll für den Arbeitsmarkt, weil ich mich halt einfach jetzt zum Beispiel mit dem Thema künstliche Intelligenz einfach obsessiv auseinandersetzen kann, sehr, sehr viele Erfahrungen sammle und das halt sehr, sehr stark schon in meine Arbeit integriert habe. Und das gebe ich auch weiter in meinen Copywriting-Programmen, wie ich damit arbeite. Und das sorgt halt einfach dafür, dass, würde ich jetzt sagen, mein Marktwert als Arbeitskraft, als Ressource, wenn wir es jetzt mal hier ganz abstrakt nehmen, dass der weiter erhalten bleibt. Also ich sehe es tatsächlich eher, in dem Moment, wenn ich gar kein Risiko eingehe, wenn ich mich es mir halt bequem mache und irgendwie 40 Jahre in einem Job bleibe, wo ich jeden Tag das Gleiche mache, ist die Gefahr groß, dass sich die ganze Welt weiterentwickelt und ich sitze dann irgendwann da und passe da nicht mehr so richtig rein. Bin irgendwo aus der Kurve geflogen. Ich weiß, Risiken sind unbequem, aber sie sind notwendig. Und ich habe Menschen gesehen, weißt du, die 10 Jahre in einem Job verharren, der sie weder fordert noch fördert. Und am Ende sind sie abgehängt und müssen dann doppelt so viel Energie aufbringen, um wieder aufzuholen. Deswegen klar, Risiko bedeutet, dass der Ausgang unsicher ist. Es bedeutet, Neuland zu betreten, aber wenn wir immer nur auf bekannten Pfaden bleiben, finden wir auch nur das, was alle anderen vor uns schon entdeckt haben. Also es geht für mich auch so ein bisschen um das Abenteuer, ne? Das Leben sollte ein Abenteuer sein und deswegen bin ich in diesem Jahr selbst einige Risiken eingegangen. Ich habe das neue Programm gestartet mit dem Copy Club. Ich habe neue NLP-Seminare entwickelt, die sehr, sehr gut angekommen sind und ich habe auch ein neues Buchprojekt in Angriff genommen, dazu später mal mehr, ohne dass ich damals wusste, ob es überhaupt Erfolg haben wird. Und mittlerweile bin ich mir sehr sicher, das wird eine nächste schöne Perle. Im Moment steht noch nicht fest, ob es schon 2025 rauskommt oder erst 26. Das wird sich sehr bald ergeben und du wirst natürlich hier als Erster davon erfahren. Und das ist mein ganz zentraler Impuls hier. Ja, Veränderungen, Risiken sind unbequem, machen manchmal Bauchschmerzen und ja, ich habe auch hin und wieder mal eine Nacht, wo ich nicht viel schlafe, wo ich um 3 Uhr nachts aufwache und mir denke, Juri, boah, was hast du dir da nur wieder eingebrockt? Doch weißt du, die Alternative, nichts zu tun, in der Komfortzone bleiben, wäre weitaus gefährlicher. Denn Stillstand bedeutet oft, dass wir auf lange Sicht verlieren und dass es dann so richtig unbequem wird. Deswegen, ja, gönne dir ein bisschen Discomfort, ein bisschen Unbequemlichkeit, damit du es auf lange Sicht bequem hast. Also ich mag es halt lieber, dass jetzt wieder hier der Controlletti mich selbst halt kontrolliert, dem Risiko auszusetzen, statt dass mich dann irgendwann das Risiko einholt. Punkt Nummer 3. Ich erreiche mehr, wenn ich loslasse. Ja, du kennst es vielleicht vom Verkauf. Da ist halt auch so die Regel, je weniger ich den Abschluss will, also je weniger ich den Abschluss brauche, je entspannter ich bin im Verkaufsgespräch, desto überzeugender bin ich. Das spiegeln mir auch manche Leute zurück, dass ich, wenn ich meine Erstgespräche mache, ich führe ja keine so richtigen Verkaufsgespräche. Ich schildere auf meiner Website ganz transparent sämtliche Infos zu meinen Programmen. Ich gebe den Menschen hier in meinem Podcast, in meinen Büchern eine Kostprobe meiner Qualität und dann führe ich ein Erstgespräch mit den Menschen einfach, um zu verstehen, welche Erwartungen haben sie an mein Programm, kann ich die auch erfüllen, einfach absolute Basics und gibt es noch Fragen, die ich für die Menschen beantworten kann. Ich finde es halt einfach wichtig, weil ich die Menschen halt sehr intensiv jetzt über 3-4 Monate begleite, dass wir uns zumindest vor Start des Programms einfach mal persönlich gesehen haben. Und viele spiegeln mir nach diesem Verkaufsgespräch einfach zurück, dass es für sie auch einfach ultra entspannt war, mal einfach erfrischend anders, weil sie gar nicht den Eindruck hatten, dass ich ihnen irgendetwas verkaufen will. Und muss ich auch nicht. Meine Programme sind immer gut gefüllt und da bin ich halt einfach im Urvertrauen und das spüre spüren halt auch die Menschen und das gibt ihnen Sicherheit. Das ist auch hier wieder so ein Paradoxon. Es ist eigentlich eine Folge der paradoxen Phänomene hier. Und diese Regel, ne, ich erreiche mehr, wenn ich loslasse, die gilt nicht nur im Verkauf, sondern für jede Form auch des kreativen Arbeitens. Ne. Im Studium habe ich das oft erlebt, sobald ich aufhörte, krampfhaft zu lernen und stattdessen einfach nur präsent war, auch mal gelassener war, lief alles besser. Ich weiß auch, dass ich damals, ne, im Studium irgendwie am Tag vor der Klausur um 18 Uhr einfach alles hingeschmissen habe. Dann habe ich mir eine leckere Pizza bestellt und dann einen schönen Film geschaut. Und dann bin ich um 22 Uhr entspannt ins Bett gegangen, bin morgens früher ein bisschen früher aufgestanden, habe nochmal wiederholt und dann war ich extrem entspannt und gelassen in der Klausur. Während andere manchmal noch bis tief in die Nacht verrückt gelernt haben, ne, und dann irgendwie wie verkrampft morgens nochmal und dann natürlich auch total verkrampft und verkorkst in der Klausur saßen und dann keinen Zugriff hatten auf ihre Ressourcen. Um das jetzt mal hier im NLP-Sprech zu sagen, ne, sie hatten in dem Moment keinen Zugriff auf das Gelernte, weil das Gehirn im Stressmodus halt einfach Scheuklappen aufbaut. Und ganz wichtig hier ist für mich, loslassen heißt nicht, sich nicht zu kümmern, ne, oder halt, dass dir alles egal ist. Es heißt, die Kontrolle abzugeben und den Dingen Raum zu geben, sich zu entfalten. Noch ein anderes Beispiel, wenn ich an einem Vortrag arbeite und mich zu sehr an meinen Entwurf klammere, wird die Präsentation am Ende steif und unpersönlich. Sobald ich aber das Skript mal beiseite lege und mich ganz auf den Moment einlasse, dann entsteht etwas Lebendiges, etwas ganz Besonderes und häufig wird es dann sogar besser, als ich es jemals hätte skripten können. Und das ist so die Essenz aus diesem Impuls. Ich achte seit einigen Monaten sehr, sehr stark auf meine Innenwelt, achte auch auf die Haltung, mit der ich an meine Arbeit rangehe, wenn ich halt merke, ey Juri, du bist hier gerade sehr, sehr verbissen, du willst es zu viel, du machst zu viel Druck hier gerade auf dich selbst. Geh mal auf den Gehirngassi, lass mal los, atme durch und meistens entsteht dann halt einfach pure Magie. Es wird sehr, sehr viel besser, als ich jemals gedacht hätte. Und das ist halt auch eher ähnlich wie mit dem Thema eine Perfektion folgt der Intuition. Also ich habe den Eindruck, diese Impulse gehören alle zusammen. Man merkt halt schon, dass das so die Erfahrungen eines Jahres waren, wo alles irgendwie ineinander greift. Der vierte Punkt bringt uns in die Gefilde der Produktivität, der Performance. Trägt hier den Titel, je weniger ich erschaffe, desto müder werde ich. Und viele denken ja, dass harte Arbeit müde macht, doch ich würde sagen, nach diesem Jahr, das stimmt nicht immer, denn die richtige Arbeit, die, die mich fordert und inspiriert, die, die mich auch wachsen lässt und wo ich voll in Einklang bin mit meinen Zielen, mit meinen Werten, die gibt mir sogar Energie. Ich habe dieses Jahr Tage gehabt, da habe ich von morgens bis abends irgendwie 12 Stunden voll gepowert, war unter anderem bei meinen NLP-Seminaren oder in meinem Copywriting-Programmen. Ich habe an den Dingen gearbeitet, die mich wirklich weiterbringen und habe mich danach, weißt du, ich war abends noch so Feuer und Flamme, mein Gehirn leuchtete, alles kribbelte, weil ich halt den ganzen Tag wirklich erfüllt gearbeitet habe, auch Ergebnisse gesehen habe. Entweder bin ich im Projekt vorangekommen oder habe halt von anderen Menschen Feedbacks gekriegt, dass ich halt sehr, sehr viel für sie bewegt habe, dass sie Durchbrüche hatten und das gibt mir Energie. Wenn ich irgendwie stundenlang Dinge tue, die mich nicht weiterbringen, dann saugt mich das aus. Und das war dieses Jahr halt auch so. Ich habe mich auf Projekte eingelassen, wo ich nicht richtig dahinter stand, wo ich von Anfang an gesagt habe, naja, das mache ich jetzt so. Auf Englisch sagt man immer, if it's not a hell yes, it's a no. Und das darf ich mir noch klarer vor Augen führen. Deshalb frage ich mich heute bei jeder Aufgabe und bei jedem Projekt, das ich angehe, bringt mich das wirklich meinen Zielen näher? Ist das jetzt eine Sache, die ich wirklich will, die mich erfüllt und wo ich halt auch wirklich gut drin bin? Oder, also wenn nicht, dann lasse ich das einfach. Wenn das so Dinge sind, wo ich halt einfach nur anderen einen Gefallen tun will, andere Leute nicht enttäuschen will, mich damit aber immer weiter von mir entferne, dann entstehen auf einmal so Situationen, die mir so die Energie rauben, halt auch so die Freude an meiner Arbeit, dass das dann sogar die Projekte gefährdet, die mir richtig Spaß machen. Also ich tue mir damit keinen Gefallen und tue dann halt auch anderen Menschen keinen Gefallen, wenn ich dann auch nur halbherzig bei der Sache bin. Und das führt dann wieder zu einem ganz, ganz krassen Energiedebakel, weil ich mache ja keine halbherzigen Sachen. Das heißt, ich motiviere mich dann auch für die Dinge, wo ich nicht ganz dabei bin, so volle Kanne, dass es mich doppelt und dreifach erschöpft. Deswegen, ne, also ganz klar, die Dinge, wo ich etwas erschaffe, wo ich wirklich in meinem Element bin, davon werde ich nächstes Jahr noch mehr machen, weil ich dann halt Energie tanke in meiner Arbeit und dann wird hier aus mir ein Perpetuum mobile, ne, also eine unerschöpfliche Energiequelle. Und das Thema Energie bildet auch den fünften Punkt, der da lautet: Bau dir ein zweites Gehirn und schütze dein erstes. Wir leben heute in einer Welt, die uns permanent ablenkt. Überall wartet so der nächste kleine Dopamin-Kick. Und ich habe dieses Jahr gemerkt, dass ich ein großes Dopamin-Opfer bin. Also ich gucke ja auch leidenschaftlich gerne Reels und ich musste TikTok von meinem Handy entfernen, weil ich sonst komplett lahmgelegt wurde, weil ich kam davon nicht mehr weg. Und ich habe gelernt, wie wichtig es ist, halt mein Gehirn zu schützen, in Sicherheit zu bringen und gleichzeitig ein System zu haben, das mir den Kopf frei hält. Dazu gehört zum einen einfach eine gesunde Handy-Routine, also morgens einfach das Smartphone so lange wie möglich im Flugmodus lassen. Also insbesondere so die ersten Stunden des Tages, so von 6 bis 9. Denn wenn dann irgendwie so eine Nachricht reinkommt, weißt du, ich gehe um 6, wenn ich aufstehe, direkt halt online, lese irgendwie was und dann kommt da eine Mail, die mich irgendwie beschäftigt und so, dann bin ich sofort im Tunnel. Wenn ich das aber noch auslasse, dann bestimme ich, okay, womit will ich jetzt meine ganz, ganz frische Energie, mein Hirn, das ich gerade ganz frisch ausgepackt habe, wofür will ich diese Frische nutzen? Und wenn ich dann halt direkt in meine Projekte starte, sind meine Gedanken messerscharf, auch mein Hormonspiegel, ich bin noch nicht so im Dopaminrausch, sondern ich bin dann voll stimuliert durch meine Arbeit, bin dann voll im Flow und das ist halt für mich ganz wichtig, viel, viel besser darauf zu achten, mich nicht meiner Handysucht hinzugeben, sondern das zu kontrollieren, also das Ding einfach mehrmals am Tag in den Flugmodus, außer Sichtweite, in die Schublade. Und halt das andere ist, mein zweites Gehirn zu organisieren, das heißt, ich habe dieses Jahr mein Ablagesystem extrem aufgeräumt. Das habe ich halt auch in meiner Mastermind halt mit den Leuten geteilt, wie ich mich organisiere, um halt immer genügend Content zu haben, um halt einfach die Dinge aus meinem Kopf rauszubringen, damit ich halt mit in meinem Kopf halt mehr mentale Bandbreite frei habe zum Nachdenken. Und da ist es halt ganz wichtig, ne? Tools, in denen ich Ideen sammle, Aufgaben und Notizen speichere, statt sie im Kopf zu behalten, all das macht mich produktiver als manche Leute. Ich höre das immer wieder so aus meinem Bekanntenkreis, manche Leute, die dann so ein Team aufbauen, weißt du, so ein paar Mitarbeiter um sich herum haben und ich gucke dann da so von außen drauf und denke mir, also irgendwie, du hast da jetzt ein paar Leute eingestellt, aber dein Output ist nicht größer als meiner, ich bin eine One-Man-Show, wie machen das andere, also womit beschäftigen die sich den ganzen Tag? Ich habe das halt bei mir gemerkt, wenn du in mein System reinschaust, das ist halt einfach sehr gut strukturiert, sehr organisiert und das sorgt dafür, dass ich einen sehr, sehr krassen, produktiven Output habe, ohne irgendwie auszubrennen, also dabei auch entspannt und gelassen bleibe. Sprich, mein Appell hier an dich, ne, sorge halt einfach dafür, dass du deine Gedanken zu Papier bringst, dass du gute Ablagesysteme hast. Ich habe hier in Folge 172 schon mal über meine Top 10 Tools gesprochen, dass ich mit Evernote arbeite, mit Scrivener, was auch immer für dich funktioniert, nutze das, sammle deine Gedanken, strukturiere sie, das entlastet halt einfach dein Hirn, damit du mehr mentale Bandbreite frei hast, um dich, ja, um die Dinge zu kümmern, die gerade anstehen. So, das waren meine 5 Impulse aus dem Jahr 2024 und ich finde es toll, jetzt wo ich sie dir erzählt habe, sind mir manche Dinge, manche Verbindungen auch zwischen den einzelnen Punkten nochmal klarer geworden und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du deine Erfahrungen aus 2023 mit mir teilst, also wenn du gerade irgendeinen Geistesblitz hast, wo du noch irgendwie etwas hinzufügen willst, wo du denkst, ach, das wäre spannend für den Juri, teil's gerne mit mir, schreib mir einfach bei Instagram, bei LinkedIn oder mit einer feinen Mail an hallo@textedieverkaufen.de. Und will dir an dieser Stelle noch Danke sagen. Danke, dass du diesen Podcast hörst, dass du immer wieder mit dabei bist beim Spaß mit Buchstaben. Ich freue mich auf jede Menge tolle weitere Folgen im Jahr 2025 mit dir. Wünsche dir jetzt einen schönen Jahreswechsel. Bleib heiter, schreib lecker und bye bye.